Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Diese Woche hat der Deutsche Ethikrat einen interessanten Diskussionsabend ausgerichtet, und zwar zu Transidentität bei Kindern und Jugendlichen. Was tun, wenn der Körper, in dem man steckt, nicht zur eigenen Identität passt? Das ist schon für Erwachsene keine einfache Frage. Noch schwieriger wird es, wenn es sich um Minderjährige handelt. Gerade die brauchen ja unseren Schutz und unsere Achtung. Wie sollte die also am besten aussehen? Die Positionen dazu gehen weit auseinander. Philipp Schnee berichtet.
Wann kommt die Fee und macht mich endlich zu einem Mädchen?
Felicia Weidmann erzählte an diesem Abend die Geschichte ihrer Kindheit. Wie sie schon sehr früh als kleines Kind sich selbst als weiblich wahrnahm, nicht als Junge. Das Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde.
Der erste Moment, wo mir so bewusst wurde, okay, für uns alle steht jetzt die Pubertät an und für mich wird nicht die richtige kommen, was mich in Panik versetzt hat, weil ich wusste, oh, ich werde mich nicht so entwickeln, wie ich das eigentlich von mir denken würde, wie ich das als richtig empfinde, sondern auf mich wartet eine Pubertät, die nicht meine ist.
Im falschen Körper geboren zu sein, genauer in einem Körper mit dem falschen Geschlecht zu stecken, dieses Gefühl, diese Selbstwahrnehmung macht eine Transidentität aus. Medizinisch genau Geschlechtsdysphorie. Wird das Leiden an einem Körper, der nicht zur eigenen Selbstwahrnehmung passt, zu groß, ist ein Ausweg die medizinische Behandlung, hormonell oder operativ. Felicia Weidmann litt unter Essstörung, depressive Verstimmung, Suizidgedanken. Mit 14 Jahren dann bekam sie die erste Hormonbehandlung, sogenannte Pubertätsblocker, die stoppen sollte, was sie nicht wollte, zum Mann zu werden. Ein Weg begann, der, wie sie sagt, sie heute als glücklichen Menschen, als Frau hier stehen lässt. Seit einigen Jahren steigen die Zahlen, insbesondere auch Jugendlicher, die sich für eine solche Behandlung entscheiden, sehr stark an. Das hat eine Kontroverse ausgelöst, wie und ab welchem Alter Kinder und Jugendliche behandelt werden sollen. Der Kinderpsychiater Alexander Korte nannte dies in einem Spiegel-Interview ein Zeitgeistphänomen. Transgender ein Medienhype mit in seinen Augen fatalen Folgen, wie er auch auf der Veranstaltung des Ethikrats wiederholte.
Jetzt ist zu sagen, dass die Idee einer angeborenen Geschlechtsidentität und die Figur des Transgender-Kindes trotz fehlender wissenschaftlicher Evidenz momentan medial extrem stark verbreitet sind. Und diese vermeintlichen Wahrheiten reproduzieren Geschlechterrollenstereotypien. Das suggeriert den Betroffenen, sie seien trans, also im falschen Körper. Und allein die Körpermedizin könne das Problem, das Unbehagen lösen, während die Nichtbehandlung automatisch in die Suizidalität führen würde.
Eine Behandlung, die die Pubertät aufhält, hält Korte ethisch für bedenklich. Anders sein Kollege Georg Rohmer. Er hält sie in bestimmten Fällen sogar für geboten.
Und an dieser Stelle möchte ich herausarbeiten, dass unsere therapeutische Kontroverse im Kern in einem ethischen Dissens begründet ist. Wenn wir uns an den medizinethischen Prinzipien der Förderung der Autonomie sowie dem Grundsatz des Nichtschadens orientieren, dann besteht, so denke ich, neben der unstrittigen Begründungslast für eine somatomedizinische Behandlung bei Minderjährigen eine ebenso ernstzunehmende ethische Begründungslast, hinsichtlich einer Entscheidung, diese gewünschte Behandlung aufzuschieben. Ein Abwarten ist keine neutrale Option.
Ethisch-philosophisch gibt es also zwei Schwierigkeiten. Erstens ein Dilemma. Nicht nur die Behandlung hat weitreichende und letztlich irreversible Folgen, auch eine Nichtbehandlung hat weitreichende und irreversible Folgen. Denn die Pubertät schreibt das als falsch wahrgenommene Geschlecht des Körpers stärker fest. Der Körper vermännlicht oder verweiblicht. Und zweitens, sind Kinder und Jugendliche in der Lage, solche weitreichenden Entscheidungen wie die einer Geschlechtsangleichung zu treffen? Philosophisch, ab wann ist ein Mensch vernünftig genug? Aus rechtsphilosophischer Sicht erklärte das die Juristin Friederike Wabler.
Nicht möglich ist, das Wohl eines Kindes rein objektiv zu bestimmen. Das geht einfach nicht. Ich muss das Kind immer einbeziehen. Im Familienrecht spricht man davon, dass die Einbeziehung des Kindes zwei Funktionen haben kann. Ja, das kann die Funktion haben, dass das Kind sozusagen als Expertin ihrer selbst gefragt wird. Ne? Also, dass man überhaupt rausfindet, wie fühlt sich das Kind, damit man besser einschätzen kann, wie die Lebenssituation und die Interessenlage des Kindes ist. Und das Zweite ist eben dieser Selbstbestimmungsaspekt. Dass man sozusagen dem Kind einen Einfluss geben möchte auf seine eigenen Lebensumstände und dass man etwas wissen muss darüber, wie das Kind sich die Dinge vorstellt und gerne hätte.
Letztlich wurde an diesem intensiven Abend eines klar. Eindeutige Lösungen für alle gibt es nicht. Behandlung und Nichtbehandlung, beide Optionen haben weitreichende Folgen. Beide Optionen können sich später als falsch herausstellen, bereut werden. Trotzdem müssen alle Betroffenen sehr früh eine Entscheidung fällen. Starke Thesen zur eigenen fachlichen Profilierung sind bei diesem Thema falsch. Letztlich kann nur eine empathische, individuelle und sorgfältige Begleitung und Beratung der betroffenen Personen bei der Entscheidungsfindung helfen. Denn Kinder und Jugendliche müssen hier mit ihren Eltern und Behandelten eine Entscheidung fällen, die sich auf das gesamte weitere Leben auswirkt. Das wurde nochmals deutlich, als Georg Romer Felicia Weidmann auf dem Podium direkt ansprach.
Ganz direkt, also wenn Sie mit 14 Jahren zu Herrn Korte gekommen wären und hätten keine Pubertätsblocker bekommen, dann würden Sie heute mit breiten Schultern und einer tiefen Stimme und männlicheren Gesichtszügen hier sitzen. Und ich frage Sie, wie es Ihnen wohl heute damit gehen würde.
Ich glaube tatsächlich, dass ich da nicht hier sitzen wollen würde oder irgendwo sitzen wollen würde.